Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 6. Februar 2026. Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen, die ich erhalten habe auf meine gestrigen Expeditionen nach Pearl Harbor. Ich habe etwas Wichtiges zu erwähnen vergessen in meinem improvisierten Vortrag auf dem Kapitulationsdeck der USS Missouri. Die drei Flugzeugträger der US-Pazifikflotte waren an jenem schicksalsschweren Sonntag, dem 7. Dezember 1941, nicht vor Anker in Pearl Harbor. Und das ist eine ganz wichtige Tatsache, denn da konnten die Japaner eben den entscheidenden strategischen Durchbruch nicht erzielen. Dadurch, dass die Flugzeugträger unversehrt geblieben waren, konnten die Amerikaner relativ bald darauf die Schlacht von Midway für sich entscheiden. Und ich habe irrtümlich, fälschlicherweise gesagt, dass eigentlich die ganze Pazifikflotte ausgeschaltet worden sei für einen bestimmten Zeitraum. Das ist nicht der Fall. Sie ist zurückgeworfen worden, aber die entscheidende Schlagkapazität durch die Flugzeugträger, die ist eben nicht beeinträchtigt worden. Und das sollte sich dann eben in der Schlacht von Midway bestätigen, beziehungsweise unheilvoll aus japanischer Sicht zum Ausdruck bringen. Das sind wichtige Aspekte. Viele von Ihnen haben mir dann geschrieben, es sei im Grunde historisch längst erwiesen, dass die Amerikaner eigentlich gewusst hätten im Vorfeld, dass es da zu einem Angriff kommen würde. Man hätte da die entsprechenden Funksprüche abgefangen. Deshalb seien auch die Flugzeugträger nicht im Hafen gelegen. Ich kann solche Theorien nicht bestätigen. Ich vertrete hier die landläufige historische Auffassung, auch aus journalistischer Sicht, denn wenn so eine Verschwörung quasi stattgefunden hätte, dass also die Behörden wissentlich über 2400 Soldaten geopfert hätten, einfach um einen Vorwand zu finden, um in den Krieg einzusteigen, so etwas können sie gar nicht geheim halten. Das scheitert an diesen elementaren menschlichen Eigenschaften, nämlich dass der Mensch ein großes Bedürfnis hat, Geheimnisse weiterzuerzählen. Sie können auch viel geringfügigere Geheimnisse, das sehen wir ja laufend, nicht für sich behalten. Auf jeden Fall danke ich allen Experten und militärhistorisch viel beschlageneren Zuschauern, als ich es bin, für diese Hinweise. Insbesondere möchte ich mich bedanken bei Jürg Kürsner. Jürg Kürsner ist einer der ganz großen Kenner, natürlich der Kriegsgeschichte, aber eben auch der amerikanischen Streitkräfte. Und wir stehen, ich glaube, ich darf das hier verraten, wir stehen in einem lockeren Austausch von E-Mails, allerdings auch ziemlich kritischer Natur, denn Herr Kürsner, und auch das gilt es hervorzuheben, Rede und Gegenrede, ist ein dezidierter Kritiker meiner Positionen im Ukraine-Krieg. Wobei ich jeweils das Gefühl habe, dass ich auch missverstanden werde. Aber auf dieses Thema wollen wir jetzt dazu meinen Einstieg nicht näher eingehen. Pearl Harbor, auch beeindruckend, das vielleicht noch ein letzter Punkt, beeindruckend, weil heute noch die USA mit ihren Streitkräften präsent sind in Hawaii. Also auf der einen Seite haben sie friedlichste Ferienstimmung, lockere Surfer, pazifistische Pazifikstimmung sozusagen in entsprechenden Hippie-Gemeinden mit riesigen Wellen und eben weltweiten Surfer-Pilgerzügen, die hierher strömen. Und auf der anderen Seite haben sie die amerikanische Kriegsmarine, haben sie die US Marines. Aber es ist kein militaristischer Geist. Auch auf der Insel Oahu nicht, auf der eben Pearl Harbor liegt, der Hafen, und auch die Hauptstadt Honolulu. Ein interessantes Nebeneinander von Gegensätzen in der Südsee. Was sind die großen Themen in der Schweiz? Nach wie vor zu reden gibt die SRG, und es ist ja hochinteressant, was jetzt passiert in diesem Abstimmungskampf. Ich habe es ja bereits gesagt, die SRG, der ganz große Mutterkuchen, dieses Riesensystem, und jetzt wehren sich alle stehen auf, und alle, die da Anspruch erheben auf diese Plattform, die auf dieser Plattform auch zur Geltung Geltung kommen, die dort gut aussehen, die zu Stars geworden sind auf dieser Plattform, die wehren sich jetzt für diese SRG und das zeigt ihnen die gewaltige Macht und auch die unheimliche Macht, jetzt aus schweizerischer Sicht, dieser Senderstation. Ich meine, all diese Anspruchsgruppen, die jetzt da sich wehren, dass die SRG um Himmels Willen ein bisschen sparen muss. Ich meine, das müssen Unternehmen laufen tun. Das ist ja lächerlich, dieses Geschrei und dieses Gezeter jetzt um eine SRG. Aber es ist eben sehr entlarvend und sehr erhellend, wer da alles auf die Barrikaden steigt. Und es stehen sehr, sehr viele steigen da auf die Barrikaden. Die Sportler, die Sportverbände. Natürlich, aber auch die Politiker. 820'000 Franken zahlt die Sozialdemokratische Partei gegen die Halbierungsinitiative. 820'000 Franken. Und die SP-Nationalrätin Jacqueline Badran sagt, ja, also die Linken, die müsse man bei der SRG mit der Lupe suchen. Ja, kannst du dir vorstellen, darum gibt die SP 820'000 Franken aus, um die SRG davor zu bewahren, ein bisschen sparen zu müssen. Nein, es ist grotesk und die SRG-Generaldirektorin Susanne Wille, wir haben sie aufgedeckt, David Biener, in der Weltwoche, sie erzählt den Investoren, also dort, wo sie die Wahrheit sagen muss, sonst hat es gerichtliche Konsequenzen, dort sagt sie, wir hätten keine Mühe, wir könnten den Auftrag, den Senderauftrag auch mit halbiertem Budget oder mit dieser Initiative erfüllen, aber draußen erzählt sie das Gegenteil. Also Sie sehen, das ist politisch aufgeladen und damit bestätigt sich natürlich genau das, was die Kritiker sagen, dass diese SRG eben sozusagen das Trägerraumschiff oder sagen wir das Schlachtschiff, um im Bild von Pearl Harbor zu bleiben, das große Schlachtmutterschiff ist all jener Kreise, ja, des Mainstreams, des Establishments, das sich jetzt wehrt für diese Plattform. Das ist hochinteressant und wir sehen da weitere Facetten, auch in einer Personalie, die massiv über alle Grenzen hinausschießt. Ich habe gehört, dass die Anita Richner, das ist die Ehefrau von Markus Somm, dem früheren Weltwoche Vize-Chefredaktor und heutigen Verleger und Chefredaktor des Nebelspalters, die war oder ist im Gespräch als Nachfolgerin von Nathalie Wappler und ein gemeinsamer Bekannter, übrigens auch ein ehemaliger Weltwoche-Mitarbeiter, Sandro Rüegger, er war mal Verlagschef bei uns und ich kenne ihn natürlich noch aus Zeiten des Tagesanzeigers, er ist heute in der Personalvermittlung tätig und er wurde mit dieser Personalie betraut und das hat jetzt wieder hochgeschäumt und hochgeschossen, dass sogar eine Verwaltungsrätin, Frau Ursula Gut-Winterberger, die musste zurücktreten. Also wir sind hier in einem Konfliktfeld, nicht gerade von Pearl Harborschen aus, also Tote gibt es zum Glück noch nicht, aber es zeigt ihnen einfach die enorme politische Bedeutung dieser SRG. Dann ein zweites Konfliktfeld, ein zweiter Eiterherd, wenn man so will, der öffentlichen Auseinandersetzung, nach wie vor der Fall Jeff Epstein. Ich gebe zu, am Anfang hatte ich das Gefühl, das ist so etwas für die Spinner. Dieser Jeff Epstein, so eine klassische Verschwörungsgeschichte, in die alles Mögliche da hineinprojiziert wird. Aber je mehr ich darüber erfahre, desto interessanter wird das auch und gerade als Sittenbild der Verkommenheit und Verworfenheit. Jetzt klinge ich fast schon wie ein linker Barrikadenstürmer, der oberen Kreise, der gehobenen Schichten in unserer Zivilisation. Also was da jetzt an E-Mails herauskommt, zum Beispiel die Sarah Ferguson, die Herzogin von York, Ex-Gattin von Prince Andrew, die war ja auch im intensiven Austausch wie ihr Ex-Gatte mit Jeffrey Epstein. Und als die beiden einmal abmachen wollten, also Epstein und Ferguson, schrieb sie ihm, ja, sie könne nicht kommen, denn ihre Tochter, sie besuche ihre Tochter an einem Bums-Wochenende irgendwo auf einer anderen Insel. Und da fragt man sich einfach, was sind das für Eltern, die so über ihre Kinder schreiben gegenüber einem anderen Kollegen? Gut, ist das jetzt vielleicht schon Moralismus, wenn ich mich da etwas altväterisch echauffiere darüber, aber ich musste da wirklich den Kopf schütteln. Also die ganze Verwahrlosung da dieser gesellschaftlichen Haute-Volée, die sich an Konferenzen, übrigens auch am World Economic Forum in Davos, da immer wieder von ihren allerschönsten und glitzerndsten Seiten zeigte. Es hat ja auch etwas Heilsames, es hat ja etwas Wohltuendes, dass da diese Missstände nun zum Vorschein hereinkommen. Und jemand, der jetzt in den Epstein-Schlund herabgerissen werden könnte, ist der neue WEF-Chef der Borge Brende, frühere norwegische Außenminister, der sich da eben nach der Palastintrige gegen WEF-Gründer Klaus Schwab etwas nach oben gehebelt hat. Er ist in die Schlagzeilen gekommen wegen seinem exorbitant hohen Lohn, 1,9 Millionen Franken für eine gemeinnützige Stiftung, das ist enorm. Und jetzt hat er sehr dilettantisch, muss man sagen, reagiert auf die Anspielungen und Vorwürfe im Zusammenhang mit Epstein. Man hat gesagt, sie kannten ihn, er hat das zuerst verwedelt, gesagt, nein, kannten ihn eigentlich nicht. Ja, aber es gab ja Treffen. Ja, okay, ja, es gab Treffen. Also er hat immer genau das zugegeben, was man ihm gerade vorgeworfen hat. Und am Schluss versuchte er das Ganze noch WEF-Gründer Klaus Schwab anzuschmieren, denn er sagte, er habe Herrn Schwab immer informiert, wenn er Epstein habe treffen wollen. Und jetzt widerspricht, dementiert dies Klaus Schwab aufs Schärfste und hat sogar mit gerichtlichen Klagen gedroht. Also das ist schon eine auch verwahrloste Truppe, wie da entsprechend gefuhrwerkt wird und wie man sich da dann entsprechend herauszuwinden versucht. Und ausgerechnet eben die Exponenten jetzt dieses Forums, Herr Brende, die sich ja immer anheischig machen, sie wüssten, wie die Corporate Governance und all diese Dinge laufen müssten, wie sich dieses ganze gutmenschliche Zeug da angeschminkt haben, die stehen jetzt also wirklich mit abgesägten Hosen da im Wortsinne. Dann ein anderer Aufruf, der nicht abreißen mag, ist eine Dokumentation erschienen im Schweizer Fernsehen zur Wohnungsnot in Zürich und die hat die Freisinnigen derart in Rage gebracht, dass der Präsident der Stadt Zürcher FDP, der Filippo Leutenegger, sogar mit Klagen droht und gesagt hat, ihr müsst das löschen, ihr müsst das zurückziehen. Und was jetzt da zum Vorschein kommt, ist ja auch großartig und wunderbar entlarvend. Denn einer der wichtigsten Agitatoren und sozusagen Gewährsleute jetzt der SRG bei der Wohnungsnotsberichterstattung, zum einen natürlich die unvermeidliche Jacqueline Badran, die auf allen SRG-Kanälen permanent auf Rosen gebettet und auf Händen getragen wird, aber eben ein zweiter ist der David Garcia Núñez, ein Politiker der alternativen Liste, der sich da immer wieder ins Zeug legt gegen die Millionäre, gegen die Milliardäre und gegen all diese Bauspekulanten, die den Wohnungsmarkt überteuern würden in der Stadt Zürich. Er selber lebt aber in einer massiv verbilligten Sechszimmerwohnung, die mutmaßlich etwa die Hälfte von dem Mietzins verlangt, den sie eigentlich nach Marktbedingungen verlangen könnte. Also die, bei denen der Markt ganz bewusst außer Kraft gesetzt wurde, die profitieren von diesen politischen Seilschaften in der Stadt Zürich und sich da die schönsten Wohnungen gekrallt haben, das sind also die, die sich gleichzeitig gegen die Unternehmer stellen, die investieren müssen, die ja schauen müssen, dass die ganze Bausubstanz in Zürich nicht auseinanderfällt und die immer verrücktere Auflagen zu gewärtigen haben. Also die Doppelmoral ist da himmelschreiend. Ähnlich übrigens wie im Fall Ameti. Sanja Ameti, ich habe mir eigentlich gesagt, ich möchte nicht mehr darauf zurückkommen, aber ich erlaube mir es doch, dies jetzt hier noch einmal zu tun. Und hat ja die Frau Ameti hat ja nach ihrer Verurteilung da in diesem Prozess in Zürich, das ist die, die mit der Luftpistole auf die Bilder von Mutter Maria und Jesus geschossen hat. Die Präsidentin war sie der Operation Libero, sie war bei den Grünliberalen und sie beklagt sich jetzt bitterlich, dass eben in dieser reaktionären, fürchterlichen, finsteren Hinterwäldlerschweiz für Personen wie sie kein Platz sei. Und das ist natürlich eine himmelschreiende, groteske Falschaussage. Denn die Schweiz hat ja alles gemacht, damit Frau Ameti gross werden konnte. Und vermutlich ist das auch nur in der Schweiz möglich gewesen. Ich meine, alles ist ihr zugeflogen. Warum? Ja, weil sie eine Frau ist, weil sie Migrationshintergrund hat, weil sie gut aussieht, hat man sie ja auf Händen getragen. Ich meine, wenn ein pickliger Lastwagenchauffeur aus dem Zürcher Säuliamt, das Gleiche gesagt hätte wie Frau Ametti, glaube ich nicht, dass die schweizerische Journalistenszene dies für schlagzeilenträchtig angesehen hätte. Also die Schweiz hat ja gerade alles gemacht für Frau Ametti, so viel, dass es eben der Betreffenden selber in den Kopf gestiegen ist, sie keine Grenzen mehr gesehen hat und am Schluss glaubte, sogar noch auf Jesus Christus und auf die Mutter Maria schießen zu können, mit Luftpistolen, also auf Bilder. Die hat sich nicht mehr gespürt, ist abgehoben, weil man sie eben so groß gemacht hat in der Schweiz. Also das Gegenteil ist wahr. Gerade die Schweiz hat ihr alle Teppiche ausgerollt, noch mehr Teppiche, als ihr selber gut bekommen sind. Deshalb absoluter jenseitiger Unsinn, den sie da zusammen fabuliert. Und ich habe nur gesehen, im Tagesanzeiger ist da noch eine Kollegin aufgeboten worden, die diese völlig verzerrte und falsche Wahrnehmung der Dinge hier unterstützt. Meine Damen und Herren, mit diesen letzten Bemerkungen verabschiede ich mich fürs Erste, melde mich gleich wieder zurück mit der internationalen Ausgabe, wünsche Ihnen einen guten Tag und melde mich, wie gesagt, zurück.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.